so grundsätzlich, glaube ich, da gibt es schon Unterschiede, dass ja so gewisse Themen in Deutschland einfach nicht gutiert werden, dass das Bundeswehr und Militär und dass das alles irgendwie so ein bisschen suspekt ist, während einem das so in anderen Ländern weniger begegnet.
Das ist Folge 44 von ErstStimme. Herzlich willkommen. Am Wochenende hat Bundeskanzler Olaf Scholz von einer Zeitenwende gesprochen. Grund dafür ist Putins Krieg gegen die Ukraine. Die Bundesregierung hat angekündigt, Waffen in die Ukraine zu liefern und die eigene Verteidigung zu stärken. Für viele jüngere Menschen mag all das befremdlich wirken. Schließlich sind sie hier in Deutschland in politisch stabilen Zeiten groß geworden und nie mit Krieg konfrontiert worden. Wie denken Sie über Sicherheitspolitik? Gerade jetzt? Darüber sprechen in dieser Folge mein Kollege Jan Reckweg und die Verteidigungsexpertin Dr. Ulrike Franke. Wir möchten Sie vorab darauf hinweisen, dass das Gespräch aufgezeichnet wurde, bevor es zum russischen Angriff auf die Ukraine kam.
Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von ErstStimme. Mein Name ist Jan Reckweg und ich bin freier Journalist im Ruhrgebiet. Wir leben in unruhigen Zeiten und in Deutschland kümmern sich immer mehr Menschen um die Sicherheitspolitik, die zur Generation der Millennials gehören. Also Menschen, die zwischen Anfang der 1980er und Ende der 1990er Jahre geboren wurden. Ihnen falle es, wenn es nach Ulrike Franke geht, schwer, sich auf die Welt einzustellen, in der wir heute leben. Themen wie Sicherheit, geopolitisches Denken und auch Macht würden lieber beiseite geschoben, als sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Ulrike Franke ist Expertin für Sicherheit und Verteidigung beim Forschungsinstitut European Council of Foreign Relations. Mit ihr spreche ich unter anderem über die Generation der Millennials, deren Blick auf die Außen- und Geopolitik und warum diese Generation sich mit gewissen politischen Situationen so schwer tut. Ein Hallo nach London, Frau Franke. Super, dass das mit unserem Gespräch klappt.
Einen wunderschönen guten Tag.
Frau Franke, leben wir aktuell oder bald wieder in, ich nenne es mal, interessanten Zeiten?
Ich glaube, wir leben schon länger in interessanten Zeiten. Also es gibt ja dieses chinesische Sprichwort, man weiß nicht genau, ob es ein Fluch oder ein Segen sein soll, mögest du in interessanten Zeiten leben. Ich glaube, es ist eigentlich eher ein Fluch, weil wir inzwischen, glaube ich, schon beginnen, uns die langweiligen Zeiten der 1990er, vielleicht der 2000er zum gewissen Grade noch zurückzuwünschen. Aber ich denke, ja, also geopolitisch gesprochen leben wir in interessanten Zeiten, spätestens seit, ich würde mal sagen 2014, wenn nicht schon davor. Wir haben Entwicklungen wie 2014 die Invasion in der Ukraine durch Russland und die Annexion der Krim. 2008 war jetzt Georgien, worauf ich Bezug genommen habe. Wir haben jetzt natürlich ganz aktuell die Krise um die Ukraine und eben an der russischen Grenze. Wir haben vor allen Dingen auch, ich will fast sagen, im Hintergrund den Aufstieg Chinas als geopolitische Macht, als geopolitischer Akteur und den Abstieg der USA und zum gewissen Grade ja auch den Abstieg, den stetigen Abstieg Europas in der ganzen Geschichte. Also ja, ich befürchte, die Zeiten sind sehr interessant. Das ist natürlich spannend für Leute, die sich mit Geopolitik und mit Sicherheitspolitik und mit Außenpolitik beschäftigen, aber er sollte uns auch durchaus zu Sorge Anlass geben oder zumindest zum Denken, zum drüber nachdenken anregen.
Würden Sie denn sagen, dass so die geopolitische Situation ähnlich ist wie in der Zeit vor 1989, also ähnlich angespannt?
Ich finde es immer schwierig, so direkte historische Vergleiche zu ziehen. Mein Ansatz war eher zu sagen, mir fiel, ich glaube vor allen Dingen im Zuge der 30-Jahr-Feiern, des Fall der Berliner Mauers und der deutschen Wiedervereinigung, also so 2019, 2020, im Zuge von diesen Feiern gab es ja ganz viele eben auch Diskussionen und Talkshows und Artikel und all sowas. Und im Zuge dessen fiel mir auf, wie viele Autoren etc., Kommentatoren betont haben, dass die letzten ungefähr 30 Jahre geopolitisch doch sehr ungewöhnlich waren. Vor allen Dingen für Deutschland, würde ich jetzt sagen, oder für Europa, für den Westen. Und zwar ungewöhnlich im Sinne von, weil sie eben geopolitisch so sehr ruhig waren. Und sprich, ich würde quasi sagen, wir hatten mehr oder weniger 30 Jahre eine ungewöhnliche, man könnte fast sagen, eine unnormale Situation. Und jetzt kommen wir langsam in diese Situation zurück, die vielleicht, historisch gesprochen normaler ist. Und ich meine damit einfach Situationen, eine Welt, in der wir verschiedene Akteure haben mit verschiedenen Interessen, in denen es wieder ideologische Kämpfe gibt, in denen es geopolitische Machtkämpfe gibt, in denen es einfach nicht so ruhig ist. Und genau, also ich würde jetzt nicht direkt eine Parallele ziehen irgendwie, wir sind jetzt zurück vor 89 oder vor wann auch immer, sondern dass wir jetzt in einer ein bisschen, ja, vielleicht üblicheren geopolitischen Situation sind, als vielleicht in den 20, 25, 30 Jahren nach 1989, in der wir aber eben groß geworden sind und die für uns, also für die sogenannten Millennials, eben das Normale ist, sind.
Also wäre das schon so eine Sache wie für die ältere Generation quasi so zurück zur Normalität, ja, und für unsere Generation eher so ein Aufbruch ins Ungewisse?
Ja, vielleicht so ein bisschen. Also ich glaube, für die ältere Generation, also sprich für diejenigen, die eben vorher groß geworden sind und dann 89 erlebt haben als dieses Umbruchjahr, diese Generation hat vielleicht etwas aktiver aktiv verlernt, die sich mit der Geopolitik auseinanderzusetzen, weil es für sie eben so beendet erschien. Und wir als diejenigen, die darin groß geworden sind, haben es nie gelernt. Und das ist für mich so der relevante persönliche Hintergrund da.
Sie haben jetzt schon unsere Generation angesprochen, also ich gehöre auch zu den Millennials. Was macht diese Generation mit Blick auf Deutschland denn für Sie aus?
Also was mir eben aufgefallen ist, ist, dass wir eine Generation sind, in der gewisse Überzeugungen recht stark ausgeprägt sind. Und das sind teilweise Überzeugungen, die sind in Deutschland sowieso verbreitet, aber die sind vielleicht noch stärker bei uns verbreitet. Und zwar Überzeugungen, was eben Außenpolitik und Geopolitik angeht. Und da rede ich über so Dinge wie, wir glauben, dass geopolitische Machtkämpfe und ideologische Kämpfe eigentlich so ein bisschen ein Ding der Vergangenheit sind. Also wir haben, würde ich sagen, diese Idee des Endes der Geschichte, das ist ja so ein Konzept von einem amerikanischen Politikwissenschaftler, Francis Fukuyama, der hat ja eben nach dem Fall der Mauer so beschrieben, dass quasi die Geschichte vorbei ist, und er meinte nicht im Sinne von, es passiert nichts mehr, sondern dass es keine ideologischen Machtkämpfe mehr geben würde, weil ein System eben gewonnen hat, beziehungsweise das hat nicht gesiegt, sondern das wird jetzt langsam von allen als das beste und logischste und ja offensichtlich beste System anerkannt. Und da geht es eben um, ja, so die liberale Demokratie, Globalisierung, die Idee, dass man Meinungsverschiedenheiten auf internationaler Ebene eben durch internationales Recht und in internationalen Organisationen austrägt und schlichtet, und dass das Militärische keine oder eine viel weniger große Rolle spielt, dass wirtschaftliche Verbindungen ja per se gut sind und dass sie vor allen Dingen eben zu mehr Kommunikation und mehr Austausch führen und eine Annäherung. Also da spielt viel mit rein, und ich glaube, diese ganzen Überzeugungen haben wir sehr uns zu Herzen genommen und sehen wir eben als so, ja, das richtige und das logische System. Und das begegnet mir immer wieder, also auch jetzt in Diskussionen, was jetzt zum Beispiel aktuelle Ukraine-Krise angeht, hört man immer wieder so Dinge wie, jemand sollte Putin mal sagen, dass sein Ansatz irgendwie aus dem letzten Jahrhundert ist. Oder also so diese Idee, so, das ist doch alles irgendwie obsolet. Und da muss ich halt sagen, das wäre ja schön, wenn dem so wäre. Also ich fände das ja auch schön, aber es ist halt auch ein bisschen weltfremd, eben zu sagen, die anderen liegen da irgendwie falsch und wir haben das verstanden. Und wenn eben der Rest der Welt das leider nicht so sieht. Und aktuell haben wir eben die Situation, dass im Rest der Welt diese geopolitischen Machtkämpfe stärker wiederkommen, dass wirtschaftliche Verbindungen leider nicht dazu geführt haben, dass wir uns alle angenähert haben, dass sie teilweise instrumentalisiert werden, um sich gegenseitig Schaden zuzufügen, dass militärische Macht eben sehr wohl eine Rolle spielt und nicht nur für den Einsatz, sondern eben auch für Abschreckung und für einfach, ja, Macht im Sinne von, dass man eben mit am Tisch sitzt. Und all diese Elemente sind Vorstellungen, mit denen sich, ja, meines Erachtens meine Generation doch sehr schwer tut, weil es uns eben sehr fremd erscheint und sehr unnormal. Und wir heimlich doch irgendwie denken, naja, okay, das ist jetzt irgendwie eine seltsame Situation, aber wann kommen wir denn zurück wieder ins Normale? Und ja, können wir das nicht irgendwie alles regeln am Verhandlungstisch und durch die Diplomatie, was ich natürlich auch toll fände, aber wir müssen eben auch damit umgehen, dass dem vielleicht nicht so ist.
Also quasi, wenn Plan A nicht funktioniert, man immer noch einen Plan B in der Rückhand hat, oder?
Man braucht auf jeden Fall einen Plan B und mir ist halt auch wichtig, dass wir verstehen müssen, also ich bin absolut dafür, dass jede geopolitische Verwerfung und Interessenskonflikte auf diplomatische Art und Weise ausgetragen werden und gelöst werden und dass wir Verhandlungen führen müssen und an all sowas, das ist überhaupt keine Frage. Natürlich ist das Plan A. Aber was wir so ein bisschen vergessen haben, ist die Tatsache, dass um am Verhandlungstisch Platz nehmen zu können, braucht man als Land ein gewisses Maß an geopolitischer Macht und ein gewisses Maß an geopolitischem Ansehen. Und das militärische Element in dieser geopolitischen Macht haben wir meines Erachtens sehr vergessen, bewusst vergessen in Deutschland und tun so, als bräuchte man das nicht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass einer der Gründe, warum eben zum Beispiel jemand wie Putin, die EU und viele Europäer und auch die Deutschen so dismisst, auch damit zu tun hat, dass es eben keine Frage ist, dass wir sehr wenig militärische Fähigkeiten auch haben. Also soll heißen, das ist so ein bisschen, wenn der Diplomat der Dirigent des Orchesters ist, dann braucht er eben das Orchester hinter sich. Also man braucht eben so die ganze Bandbreite von geopolitischen Fähigkeiten, um Diplomatie fahren zu können. Und das, ja, fehlt mir so ein bisschen in der Überlegung in Deutschland. Und ich glaube, das ist insbesondere auch was, mit dem wir als Generation uns schwer tun, weil wir so verinnerlicht haben, als Lehre der Geschichte, dass Militär, alles Militärische halt, ja, schlecht und böse ist und dann halt, dass es beim Militärischen irgendwie immer um Krieg geht. Und das stimmt einfach in dieser Logik meines Erachtens nicht.
Ist das denn mit so der größte Einflussfaktor auf diese Generation, dass man aus der Historie so viel mitgenommen hat, was Militär auch bedeuten kann?
Ach, ich weiß nicht, was sind die größten Einflussfaktoren? Ich finde das schwierig zu messen, aber ich glaube, also ich sage mal so, ich finde es halt einfach eine interessante Überlegung. Mein Ansatz ist mehr zu sagen, überlegen wir doch mal, inwieweit unsere Überzeugungen, also man sollte immer seine Überzeugungen hinterfragen, ne? So grundsätzlich ist das, glaube ich, eine gute Idee. Und ich finde es einfach interessant und ja, doch zielführend, sich eben zu überlegen, wie seine eigenen Überzeugungen durch die eigenen Erlebnisse und durch die Geschichte geprägt wurden. Und natürlich gibt es viele andere Elemente, die damit reinspielen, aber das ist eben ja ein Element, das ich interessant finde und von dem ich glaube, dass wir das einfach noch nicht wirklich ausreichend reflektiert haben. Also da kommt eigentlich so meine Überlegung her, dass das für mich, also ich habe ja auch einen längeren Artikel zu dem Thema geschrieben und für mich war das auch einfach so ein bisschen so ein Lernprozess an mir selber, dass mir in den letzten Jahren einfach aufgefallen ist, dass ich gewisse Automatismen und so intuitive Überzeugungen habe und mich gefragt habe, wo kommen die eigentlich her? Und die, also ich glaube, die eigene Geschichte und die eigenen Erfahrungen prägen das schon sehr und auch, was man wie beigebracht bekommen hat. Also gewisse Dinge, die eben auch in der Schule gelehrt werden und all sowas. Ein anderes Beispiel, ne? Ich sitze ja hier in London und hier um die Ecke gibt es eben an der Uni ganz klar und unapologetisch ein War Studies Department, ein Kriegsstudien-Department. Und da geht es natürlich nicht darum, dass sie irgendwie klar Krieg führen lernen, aber es geht eben um die Studie von Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik und ja auch Krieg im Sinne eben von, dass man dann auch damit Kriege verhindert. Und in Deutschland ist das halt eben die Friedens- und Konfliktforschung. Also kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass wir mal ein Kriegsstudien-Department in Deutschland hätten. Nicht, dass ich sage, dass wir das jetzt brauchen, aber es zeigt eben so eine gewisse Logik, wie wir an die Themen herangehen und die Unterschiede, die es da gibt. Und genau, ich glaube, es lohnt sich einfach, sich das bewusst zu machen und sich zu überlegen, was hat das alles für mich bedeutet. Und wie beeinflusst das mein Denken? Und gibt es vielleicht eine andere Art und Weise, darüber nachzudenken? Und ob die andere Art und Weise jetzt besser oder schlechter ist, das ist ja dann jedem selbst überlassen. Aber sie zumindest zu reflektieren, ist meines Erachtens extrem wichtig, um eben auch zu verstehen, ja, warum andere Länder, und zwar nicht nur Gegner, sondern eben auch Verbündete, sehr anders an Themen auch herangehen.
Sie haben jetzt schon einige Dinge vorgegriffen, die ich noch fragen wollte, aber eine Sache ist mir dann doch noch so ein bisschen im Hinterkopf geblieben. Es geht auch um den Machtbegriff. Also Militär ist ja ein Teil von Macht, den man ausüben kann. Warum ist denn allein dieser Begriff so unsexy? Also es gibt ja auch beispielsweise, zumindest bei den Millennials so unsexy, es gibt ja auch in der Wirtschaft Beispiele, die bei denen Unternehmen sehr viel Macht ausüben können. Was macht das aus? Also woher kommt das, dass man sagt, okay, Macht ist eigentlich grundsätzlich sehr negativ belastet?
Ja, das ist für mich Teil eben dieser Gemengelage, dass wir gerne hätten, dass Macht und Interessen nicht mehr so die übergeordnete Rolle spielen. In dem Moment, in dem man quasi auch anerkennt, dass es um Macht geht, wird die Welt natürlich auch direkt unfairer. Also in den Vereinten Nationen oder auch zum Beispiel in der Europäischen Union sind ja eben alle Mitgliedsländer eigentlich gleich, ne? Und alle haben die gleichen Regelrechten und Pflichten und die gleichen Stimmanteile etc. Und das ist natürlich irgendwie schön und ein hehres Ziel und das kann man begrüßen. In dem Moment, in dem man zugibt, dass es aber eben auch darum geht, wer hat am meisten Macht, verschiebt sich das natürlich plötzlich. Und die USA haben halt mehr Macht als die Republik Tuvalu oder die Marshallinseln. Ich glaube, das ist uns teilweise so ein bisschen ideologisch unangenehm, was ich, wie gesagt, auch durchaus verstehen kann. Es entspricht halt irgendwie nicht dem Ideal vielleicht einer Welt, so wie wir uns sie gerne vorstellen würden, aber das ist halt die Welt, die näher ist an der Realität als an dem, was wir gerne hätten.
Wenn wir jetzt mal ein wenig auf Ihren Werdegang auch schauen, was hat Sie denn eigentlich dazu bewogen, sich gerade ja explizit auf die Außen- und Sicherheitspolitik, Waffentechnologien und auch deren Wirkung auf die Gesellschaft zu spezialisieren?
Ja, ich finde das relativ schwierig, das so ganz dezidiert zu sagen. Also ich habe Politikwissenschaften im weitesten Sinne studiert in Frankreich und mich dann relativ schnell auf Sicherheitspolitik spezialisiert und dann auch da auf die Frage, inwieweit neue Technologien die Sicherheitspolitik und die Kriegsführung verändern. Es ist jetzt nicht so, also es gibt jetzt nicht irgendwie einen spezifischen Grund oder ein spezifisches Moment. Was ganz interessant ist, ich erinnere mich durchaus noch daran, dass meine Mutter irgendwann sagte, studier doch lieber oder guck doch lieber dir wirtschaftliche Zusammenhänge an als irgendwie sicherheitspolitische oder politische. Also das war genauso das Denken irgendwie dieser Zeit auch und dass ich mir damals dachte, na ja, gut, aber ohne Sicherheit ist ja alles nix. Also ne, wenn man sich so überlegt, wie funktioniert ein Staat und wie funktioniert eine Gesellschaft, würde ich halt schon sagen, dass man irgendwie eine der niedrigsten Level ist ja erstmal, dass das ganze System irgendwie sicher sein muss und die Menschen sicher sein muss, damit man dann darauf aufbauen kann und Handel führen kann und all die anderen Sachen. Und ich glaube, das hat mich dann einfach interessiert. Aber ja, es ist nicht so das eine. Der eine Grund. Ich habe nie in Deutschland studiert und ich habe mich gefragt, inwieweit das halt auch einen Einfluss gehabt hat oder beziehungsweise ob ich auch anders auf die Dinge sehen würde, wenn ich in dem deutschen akademischen System aufgewachsen wäre. Keine Ahnung, das ist dann die nächste Frage für mich.
Also können Sie jetzt nicht sagen, dass es irgendwie ein besonderes Ereignis oder besondere Ereignisse gab, die dahin geführt haben? Okay. Nee. Sie leben ja in London, haben aber auch schon in der Schweiz und Frankreich gelebt. Haben Sie denn da auch so eine gewisse Art an Unterschieden in den Gesprächen oder beziehungsweise Gesprächen zu diesen Themen wahrgenommen?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch tatsächlich, daher kam diese Introspektion, die mich zu dieser ganzen Überlegung gebracht hat. Ich würde tatsächlich sagen, in Frankreich und Großbritannien vor allen Dingen wird Sicherheitspolitik und Außenpolitik einfach anders diskutiert. Also das ist nicht, ne, das ist jetzt nicht irgendwie jeder Franzose, mit dem man redet und jeder Deutsche, mit dem man redet, die haben die so ganz irgendwie unterschiedliche Ansichten. Aber was ich vorhin ansprach mit eben War Studies Department versus Friedens- und Konfliktforschung, eine gewisse andere Herangehensweise. Ich weiß noch genau, das fand ich total faszinierend. Ich studierte eben meine Themen und dann war ich in Berlin eben für eine Konferenz zu Sicherheitspolitik, ging am Abend vorher mit einer Freundin von mir und deren Freunden eben in der Berliner Bar und die fragten mich, was mache ich denn hier? Und ich sagte so, ja, morgen eine Konferenz zu Sicherheitspolitik. Und die Reaktion dieser Freunde war, oh, Sicherheitspolitik, oh je. Und ich hatte, also ich meine, ich habe ja nicht mal gesagt irgendwie Krieg und Bumm und weiß nicht was, sondern also allein der Begriff Sicherheitspolitik wurde da quasi eben negativ rezipiert. Und das fand ich total erstaunlich, weil ich dachte, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Thema, was an sich irgendwie, ja, negativ ist. Aber das war so eine Reaktion, die ist mir in Erinnerung geblieben. Und genau, also ich denke vor allen Dingen in Frankreich und Großbritannien, weil das ja eben die beiden militärischen Mächte, auch in Europa sind die größeren Mächte, da gibt es auch eine ganze Kolonialgeschichte und eben das sind beides Länder, die einen gewissen Anspruch auch haben, geopolitisch zu gestalten und das drückt sich eben auch in den öffentlichen Diskussionen und Vorstellungen so ein bisschen durch. Also ne, das ist jetzt alles Mute Music und nicht jeder irgendwie junge Franzose interessiert sich für Sicherheitspolitik. Das ist absolut nicht, was ich sagen will. Aber so grundsätzlich glaube ich, da gibt es schon Unterschiede, dass ja so gewisse Themen in Deutschland einfach nicht gutiert werden, dass das Bundeswehr und Militär und dass das alles irgendwie so ein bisschen suspekt ist, während einem das so in anderen Ländern weniger begegnet. Die Schweiz ist nochmal anders, weil das ist ja ein neutrales Land und heimlich wollen ja alle Deutsche irgendwie eine große Schweiz sein. Also da ist man sich vielleicht einiger, aber die Schweiz ist natürlich ein ganz anderer Akteur und kann sich da auch ganz anders positionieren, als es Deutschland überhaupt möglich wäre.
Wobei man ja dann in der Schweiz wieder sagen muss, dass ja gefühlt jeder bewaffnet ist. Also quasi ja Reservisten. Also.
Ja, also die Schweiz ist sicherlich ein ganz interessanter Akteur auf der internationalen Bühne. Die sind da nochmal, haben da ganz viele Besonderheiten. Das lohnt sich auch nochmal darauf zu gucken. Ja,
aber das ist ein anderes Thema. Bleiben wir mal bei unserem Thema. Genau. Also grundsätzlich, wir kommen mal ein bisschen mehr zur Außenpolitik. Grundsätzlich ist es ja eigentlich nichts Schlechtes, in einem friedlichen Umfeld aufzuwachsen. Das sollte ja eigentlich das Ziel jeder Nation sein. Sie meinen aber genau, das sei jetzt quasi ein Problem. Hat sich Deutschland in den letzten, ja, sagen wir mal gut 30 Jahren nach dem Fall der Mauer Ihrer Meinung nach zu konfliktscheu in der Außenpolitik gezeigt oder verhalten?
Also wir können es weder Deutschland noch unserer Generation irgendwie vorhalten, dass wir in dieser ungewöhnlichen Situation aufgewachsen sind. Das war natürlich auch total angenehm, keine Frage. Also Stichwort behütete Kindheit. Das ist nicht, ja, das kann man jetzt irgendwie nicht kritisieren. Ich möchte es aber halt vor allen Dingen reflektieren. Und man muss halt schon auch sagen, wir haben es uns schon auch sehr einfach gemacht, weil was wir natürlich immer vergessen in dieser Logik von Deutschland ist eine Friedensmacht, Deutschland ist eine Zivilmacht, all diese Dinge, die wir jetzt auch gerade wieder in Bezug auf die aktuelle Krise hören, das ist uns natürlich so auch nur möglich gewesen und noch möglich, weil im Englischen sagt man so schön, the others picked up the tab, also die anderen sich quasi um die ja weniger netten Dinge im Leben gekümmert haben. Und ich meine natürlich hier spezifisch den Sicherheits- und auch den nuklearen Schirm, den die USA und die NATO über uns aufgespannt haben, eben auch die letzten 30 Jahre und auch heute noch. Und unter diesem Schirm ist es natürlich einfach zu sagen, ja, also Militär, das ist alles irgendwie nicht mehr so wichtig und wir machen irgendwie hier liberale Wirtschaftspolitik und all sowas. Aber letztendlich fußte das halt eben darauf, dass ja die anderen Elemente übernommen haben. Und das machen wir uns bis heute, glaube ich, nicht klar genug. Und da, ja, da sehen wir immer so nett drüber hinweg. Aber wenn dem halt irgendwann nicht mehr so ist, also so, wenn sich die USA zurückziehen, wenn die NATO nicht mehr so funktioniert etc., dann wird auch für uns eben das alles ein ganz, ganz anderes Thema. Insofern, das wäre vielleicht der Vorwurf, den ich uns machen würde. Und natürlich, also ich meine, wie jeder irgendwie Experte und Expertin eines gewissen Bereichs, bin ich natürlich der Meinung, dass wir in Deutschland viel zu wenig über Außen- und Sicherheitspolitik diskutieren und dass wir das alles irgendwie mehr diskutieren müssten. Aber ja, das ist jetzt natürlich auch irgendwie ein leichter Vorwurf.
Würden Sie denn sagen, dass sich Deutschland gerade bei der Außenpolitik trotz des NATO-Mandats zu sehr vielleicht auch hinter der EU versteckt?
Ich meine, so ganz allgemein ist es natürlich jetzt immer ein bisschen schwierig zu sagen. Also wir mögen es als Deutschland lieber, gemeinsam mit anderen und innerhalb der EU zu agieren. Das finde ich aber auch grundsätzlich sehr richtig. Also so, das würde ich jetzt auch nicht kritisieren, aber klar, wir im Zweifel wollen wir es lieber, dass andere teilweise agieren und wir vielleicht nicht so sehr müssen, oder wenn wir, dann halt vor allen Dingen mit anderen. Und wenn wir, dann vor allen Dingen mit anderen, das finde ich in Ordnung. Dieses "lass die anderen machen" ist vielleicht nicht der allerbeste irgendwie Ansatz, vor allen Dingen nicht für ein Land von der Größe und wirtschaftlichen Macht und Einfluss. Ja, also wir haben eben so ein paar bestimmte Vorstellungen. Was mir halt auffällt, Deutschland ist ja letztendlich generell und aktuell eine Status Quo-Macht. Was ich damit meine, ist, die Welt, in der wir aktuell leben, und das System passt uns ja sehr gut. Ne? Also das hat ja die letzten Jahre und Jahrzehnte wunderbar für uns funktioniert. Exportweltmeister, Sicherheit etc. pp. Und mir scheint, dass uns teilweise nicht so ganz klar ist, dass, wenn wir wollen, dass alles bleibt so, wie es ist, wir jetzt wahrscheinlich mehr dafür machen müssen. Wir haben so ein bisschen diesen Fehlschluss nach dem Motto, wir wollen ja gar nichts verändern, deswegen machen wir gar nichts. Aber so funktioniert das nicht. Also aktuell gibt es eben viele Akteure, die den Status quo und das internationale System, in dem wir leben, ja, verändern wollen, ja, auch andere Interessen haben, von China zu Russland etc. Und wenn wir dieses System aber beibehalten wollen, dann werden wir was dafür tun müssen. Also es reicht eben nicht zu sagen, wir mögen den Status quo und deswegen verändern wir uns auch nicht. Nee, wir werden für den Status quo und die Kontinuität des Systems kämpfen müssen. Und diese Realisierung fehlt mir teilweise noch so. Es wird so ein bisschen so getan, als sei dieser Aufruf, Deutschland muss mehr in der Sicherheits- und Außenpolitik machen, als sei das irgendwie so ein, wir brauchen ein Hobby irgendwie, Ansatz. Das ist es aber nicht, sondern es ist eben der klare Punkt, dass es in unserem Interesse ist, uns in manchen Bereichen stärker zu engagieren. Weil wenn wir das nicht tun, dann wird dieses System, das wir ja eben gut finden und von dem wir sehr, sehr stark profitiert haben, Schritt für Schritt, ja, unterminiert. Und am Ende stehen wir nackt da und sind in einer Welt, die uns so nicht gefällt, und ärgern uns dann, dass wir nicht vorher eingegriffen haben.
In einem Kommentar in der Zeit haben Sie Folgendes geschrieben, ich zitiere: "Mit einer Mischung aus Mitleid und Verachtung sehen wir auf diejenigen herab, die sich weigern, Kompromisse am Verhandlungstisch zu suchen, die Nationalismen befeuern oder gar denken. Politische Differenzen könnten durch militärischen Konflikt gelöst werden. Dies verärgert nicht nur Verbündete, die ungern wie unaufgeklärte Verwandte behandelt werden wollen. Es ist auch gefährlich, weil es unkritisch ist." Würden Sie sagen, dass genau das die außenpolitische Situation aktuell auch auf die Situation mit Deutschland, Russland und der Ukraine zutrifft oder zutreffend ist?
Das ist da auf jeden Fall sehr stark drin, genau. Das ist ein Punkt, der mir so wichtig ist, weil der mir oft begegnet ist und weil ich den Eindruck habe, dass vielen Deutschen, und hier reden wir jetzt wirklich eher so über die sicherheitspolitische Bubble auch und die Leute, die das halt irgendwie verhandeln, dass vielen Deutschen nicht unbedingt bewusst ist, wie, ja, arrogant teilweise unsere Position auch rüberkommt. Also das meine ich eben mit diesem, es gibt so eine gewisse Arroganz, so eine gewisse Hybris, so eine gewisse moralische Überlegenheit, die wir gerne zur Schau stellen, wenn wir eben den anderen und nicht nur jetzt Gegnern, sondern eben auch unseren Verbündeten sagen, naja, was ihr da macht, da sind wir doch schon viel weiter, wir sind doch viel aufgeklärter, wir haben aus unserer Geschichte gelernt, wir haben verstanden, dass man mit militärischer Macht nichts lösen kann. Wir haben verstanden, dass Diplomatie die einzige Antwort ist. Und da sitzt man natürlich irgendwie in London und in Paris und denkt sich so, ja, lustig. Also wir wollen natürlich auch Diplomatie und wir wollen natürlich auch Lösungen am Verhandlungstisch. Aber ihr habt das nicht irgendwie besser verstanden, sondern ihr profitiert davon, dass andere euch diese Sicherheit geben und dass andere irgendwie handeln. Und ja, also ich bemerke das zum gewissen Grad auch in der aktuellen Diskussion um die Ukraine, also spezifisch um diese Frage der Waffenlieferungen, wo wir auch immer wieder hören, dass Waffenlieferungen an die Ukraine Eskalation bedeutet, dass es eine Provokation gegenüber Russland sei, was natürlich in keinster Weise die Überlegung ist, die zum Beispiel eben Großbritannien, die ja Waffen an die Ukraine liefern, antreibt, sondern in Großbritannien ist die Logik zu sagen, nein, nein, wir helfen mit diesen Waffenlieferungen, die Abschreckungsfähigkeiten der Ukraine zu stärken. so als dass es eben nicht zu einem Konflikt kommt. Oder wir haben eben eine Signalwirkung, dass wir die Ukraine unterstützen und dass es eben keine Eskalation und unterliegt einer anderen Logik. Und ich halte es für auch unser Ansehen als Deutsche ein bisschen schwierig, wenn wir da auf einem sehr hohen moralischen Ross herumreiten und den anderen quasi sagen, ihr habt das noch nicht verstanden. Insbesondere eben, wenn ja die aktuelle Weltsituation einfach nicht so aussieht. Wir sind halt die mit unseren Überzeugungen so ein bisschen alleine auf weiter Flur stehen. Wie gesagt, das heißt ja gar nicht, dass sie falsch sind, aber wenn wir die Einzigen sind, die einer gewissen Vorstellung anhängen, dann hilft es eben nicht, allen anderen zu suggerieren, wir sind so viel schlauer als ihr, wenn eben alle anderen einer anderen Logik folgen. Und da, finde ich, sollten wir uns vielleicht mal ein bisschen zurückhalten und unsere Positionen hinterfragen.
Beim Thema Werte wird auch gerne einmal auf das transatlantische Wertebündnis verwiesen. Wie würden Sie dieses definieren und welchen Einfluss hat das auf die aktuelle Politik?
Naja, ich bin schon der festen Überzeugung, dass wir im sogenannten Westen und eben gerade Europa und Nordamerika viele gemeinsame Werte haben und teilen. Also da geht es vor allen Dingen auch um so grundsätzliche Dinge wie die Tatsache, dass wir der Meinung sind, dass Länder und Menschen eben selbst bestimmen dürfen, in welchen Systemen sie leben, mit wem sie alliiert sind und mit wem nicht und wie sie da vertreten werden. Es ist, wir glauben an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, eben auch durchaus an internationales Recht und den Versuch, internationale Auseinandersetzungen eben nicht einfach über die Macht des Stärkeren zu entscheiden, sondern über Verhandlungen etc. Also meines Erachtens gibt es da einfach viele gemeinsame Werte. Es gibt auch viele gemeinsame Interessen. Also um nochmal auf dieses internationale System zurückzukommen, das wurde ja auch ganz stark vom Westen aufgebaut und geprägt. Und das passt uns natürlich auch sehr gut. Also freier Handel, die Möglichkeit, dass eben alle mit allen handeln können, dass das ein sicheres System ist. All diese Dinge, da sind natürlich auch einfach unsere Interessen sehr, sehr aligned und sehr ähnlich. Und Das ist mir auch wichtig. Also ich glaube total an die europäische Gemeinschaft, an die Europäische Union. Ich glaube genauso an die transatlantische Gemeinschaft. Ich halte die NATO grundsätzlich für eine wichtige Organisation, die ganz klar auch zu unserer, also nicht nur zu unserer Sicherheit, sondern auch zu unserem generellen Wohlstand und Wellbeing beigetragen hat. Wir haben uns da letztendlich ein System aufgebaut, was unseren Ideen und Werten und Interessen sehr stark entspricht. Und wie gesagt, wenn das jetzt unter Schuss kommt, werden wir es aktiver verteidigen müssen, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war.
Sie haben gerade die NATO schon angesprochen. Ein Credo der NATO ist ja auch immer wieder, für Sicherheit durch Abschreckung zu sorgen. Hat Deutschland dieses Potenzial überhaupt, beziehungsweise die Möglichkeit dazu? Gut, es sind jetzt zum Beispiel einige Truppen in Litauen stationiert, aber wirkt das denn tatsächlich auch abschreckend jetzt in Bezug auf Russland?
Abschreckung, erstmal ganz grundsätzlich, ist ja die Idee zu sagen, man hat, also wenn wir jetzt im militärischen Bereich sind, man hat militärische Fähigkeiten und man ist auch bereit, sie einzusetzen, wenn man angegriffen wird. Und das baut eben eine Abschreckungsfähigkeit auf, die andere davon abhält, uns anzugreifen. Deutschland hat natürlich die Bundeswehr und Fähigkeiten und Kanzler Scholz ist ja aktuell sehr aktiv dabei, quasi immer wieder zu betonen, dass wir auch eben durchaus viel ins Militär investieren, wenn auch nicht ganz so viel, wie die anderen NATO-Partner es gerne hätten. Aber natürlich sind wir auch auf dem europäischen Kontinent trotz aller Kritik an irgendwie, was die Bundeswehr kann und der Ausstattung der Bundeswehr, durchaus schon auch eine militärische Macht, ne? Also es ist jetzt nicht so, als könnten wir gar nichts. Da läuft dann teilweise auch die Diskussion so ein bisschen falsch. Insofern, wir haben natürlich ein gewisses Maß an militärischer Abschreckung dadurch. Viel wichtiger ist natürlich, dass wir unter dem NATO-Schutzschirm sind. Als eben eines der 30 Mitglieder der NATO stehen wir eben unter dem Schutzschild der NATO-Abschreckung, was ja auch eine nukleare Abschreckung ist. Also sollten wir angegriffen werden, zieht Artikel 5 der NATO. Und die NATO-Verbündeten würden uns zu Hilfe kommen. Das ist natürlich ein unglaublich großer Abschreckungsfaktor. Was halt nicht so der große Abschreckungsfaktor ist für uns, ist, dass es relativ bekannt ist, dass wir eben militärische Mittel eigentlich überhaupt nie einsetzen wollen. Also da muss es schon wirklich zu einem sehr extremen Fall kommen, bevor Deutschland dazu bereit ist. Das mindert natürlich wiederum unsere Abschreckungsfähigkeit. Allerdings wichtig ist jetzt dieser Punkt mit den Stationierungen der NATO-Truppen im Baltikum zum Beispiel. Wir haben ja aktuell 3 verschiedene Truppen in den baltischen Staaten stationiert, also wir als NATO, die rotieren und das sind immer so knappe 1000 oder gute 1000 Soldaten in Estland, Lettland und Litauen und Deutschland führt davon auch eine Gruppe an, schickt da also auch mehrere hundert Soldaten hin. Das dient nicht direkt der Abschreckung gegenüber Russland, sondern diese Truppen sind als Stolperdraht gedacht. Das klingt jetzt relativ zynisch, ist aber wie das funktioniert. Niemand glaubt, dass 1000 Soldaten irgendwie in Estland einen russischen Angriff abwehren können. Das ist überhaupt nicht die Überlegung. Natürlich, wenn Russland da irgendwie einmarschiert, dann werden diese 1000 Soldaten da überhaupt nichts auslösen. Die Logik ist eher zu sagen, dass die NATO da Truppen, und zwar spezifisch multinationale Truppen in diesen Ländern abstellt, damit, falls es zu einem russischen Angriff käme, alle NATO-Länder quasi direkt impliziert wären, weil ja eben ihre Soldaten da schon vor Ort sind und eben potenziell ja verletzt und getötet werden. Also das ist quasi nochmal so eine Versicherung, dass neben Artikel 5, den wir schon angesprochen haben, diese Verteidigungsklausel, die anderen NATO-Länder auch ganz direkt betroffen sind, weil dann eben ja deutsche Soldaten auch in Litauen an vorderster Front stehen. Also das ist so ein bisschen, das ist so ein Schritt weiter als jetzt die direkte Abschreckung. Man könnte da jetzt natürlich auch irgendwie 100.000 Truppen und Panzer platzieren. Das wäre eine direktere Abschreckung. Das ist aber dann natürlich, kann man auch schnell als Provokation auffassen, verständlicherweise. Das wäre im Übrigen auch gegen gewisse internationale Verträge mit Russland ginge. Also allein deswegen schon nicht, wollen wir auch nicht. Aber genau, also das ist nicht die Abschreckung in dem Sinne, sondern quasi ein Stolperdraht und eine Involvierung aller NATO-Partner in einen potenziellen Konflikt, wenn denn der Angriff käme.
Wenn Sie jetzt aber einmal als Privatperson auf die aktuelle geopolitische Lage schauen, sind Sie da beunruhigt? Also was würden Sie denn jetzt als Beispiel auch einer jüngeren Generation mit auf den Weg geben?
Ja, ich bin ziemlich beunruhigt, muss ich zugeben. Es ist nicht so gut für den Schlaf, wenn man sich viel mit Sicherheitspolitik beschäftigt. Also es gibt mehrere Elemente. Es gibt die ganz aktuell akute Situation und es gibt so die größere Gemengelage. Bei der größeren Gemengelage sehe ich ja langfristige Entwicklungen, denen sehr schwer wird beizukommen und die halt für uns und unsere Interessen ziemlich negativ sind. Wir haben in China eine Macht, die stärker wird, die unterschiedliche Interessen hat wie wir, die viele unserer Werte nicht zu teilen scheint. Und das ist natürlich eine Situation, die problematisch ist. Gleichzeitig haben wir die USA, die relativ an Macht verliert und sich immer mehr auch ins Innere zurückzieht und innenpolitische Probleme hat. Und Europa verliert auch relativ, teilweise auch absolut, an Fähigkeiten, an Einflussmöglichkeiten. Also selbst im ökonomischen, im wirtschaftlichen Bereich, den wir immer so hochhalten und immer sagen, wir sind dann eben eine Wirtschaftsmacht, aber keine geopolitische Macht oder keine militärische Macht. Selbst da verlieren wir leider relativ und absolut sehr stark an Einfluss. Wir werden auch immer kleiner, jetzt demografisch gesprochen. Also soll heißen, wir haben eben so tektonische Veränderungen in den nächsten Jahrzehnten, von denen die meisten nicht so richtig in die richtige Richtung aus unserer Sicht gehen. Also das macht mir grundsätzlich Sorgen. Ganz aktuell haben wir natürlich auch die Situation, dass Russland versucht, die europäische Sicherheitsarchitektur und das europäische Sicherheitssystem auf eine Art und Weise zu verändern, die auch nicht in unserem Interesse liegt. Und das große Problem, was ich aktuell sehe und weswegen ich ja auch froh bin, dass ich nicht diejenige bin, die das Ganze verhandeln muss, die Forderungen Russlands sind eigentlich, also die meisten davon sind eigentlich halt für uns ziemlich inakzeptabel. Wir wollen keine Einflusssphären innerhalb Europa. Wir wollen kein Jalta II irgendwie, wo wir ausmachen, welche Länder in welchen Einflusssphären sind. Das scheint aber Putins Ziel zu sein derzeit. Und wie man ja diese unterschiedlichen Interessen da irgendwie wegverhandeln will, die Frage stellt sich für mich schon sehr. Also das macht mir ziemlich Sorge, dass wir da einen ziemlichen Clash haben, was wie Russland sich die Zukunft auf dem europäischen Kontinent vorstellt und wie wir uns die vorstellen. Insofern, wir müssen uns aber halt überlegen, was ist es genau, was wir wollen, wie weit sind wir bereit zu gehen, wo sind wir bereit, Zugeständnisse zu machen und wo halt irgendwann nicht. Also das ist immer etwas, das will man gerade als Deutscher irgendwie nicht sagen, aber wir können natürlich auch nicht unendlich weit zurückgehen und irgendwie einknicken, um jegliche militärischen Auseinandersetzungen zu vermeiden. Also das kann es eben auch nicht sein. Insofern, ja, macht mir das schon durchaus ziemlich Sorge, weil ich von dem, was ich eben sehe, was aus Russland kommt, es sehr schwierig finde, eine adäquate Lösung oder einen Kompromiss zu finden, der unsere Interessen, in dem unsere Interessen vertreten werden und wo Russland irgendwie kriegt, was es will.
Und was hätten Sie für Ratschläge für die jüngere Generation?
Das ist jetzt weniger ein How-to und macht es so. Also für mich ist es eben wirklich eine grundsätzliche Empfehlung, dass wir uns stärker mit außen- und Sicherheitspolitik, verteidigungspolitischen Themen beschäftigen sollten, dass wir ehrlicher sein sollten uns gegenüber, also was eben so Dinge angeht, wie wir machen es uns eben leicht, weil wir unter dem Schutzschild von anderen stehen, dass wir uns das bewusst machen, dass wir diese Hybris, die ich angesprochen habe, zu einem gewissen Grade versuchen abzulegen, dass wir versuchen, die anderen Positionen auch zu verstehen, dass wir uns klarer damit auseinandersetzen, was sind spezifisch unsere Interessen, was ist es, was wir wollen und was sind wir bereit dafür einzusetzen und was auch nicht. Also es ist mehr ein ja, so ein Denkprozess und eine Veränderung im Mindset, den ich gerne hätte, als jetzt einen spezifischen Ratschlag, wir müssen so oder so unsere Politik ändern. Aber ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen weg von diesen Automatismen und zu diesem sehr direkten, nur das ist richtig und alle anderen liegen irgendwie falsch. Das funktioniert, glaube ich, so nicht mehr.
Also so eine Art mentale Flexibilität mehr interagieren damit oder sie mehr fordern.
Ja, so ein bisschen. Also, dass wir uns überlegen, vor allen Dingen, glaube ich, ist es wichtig, ein bisschen strategischer an das Ganze ranzugehen und zu sagen, so, das ist, was wir wollen von der Welt und so sehen wir unsere Position in der Welt. Das sind unsere Fähigkeiten. Das sind die Fähigkeiten unserer Verbündete. Das sind die Fähigkeiten unserer Gegner, aktueller oder potenzieller. Und das eben so ein bisschen gegenseitig abwägen. Und wenn uns dann eben auffällt, wir haben Interessen, die verteidigt werden müssen, dass wir uns überlegen, okay, haben wir denn die Fähigkeiten, diese Interessen zu verteidigen? Und teilweise haben wir sie nicht und dann müssen wir sie eben teilweise auch einfach stärker wieder aufbauen. Also das ist für mich so dieses strategische Denken, dass wir uns besser positionieren, um unsere Interessen zu vertreten.
Was wäre denn jetzt so aktuell am akutesten, was in der deutschen Sicherheits- und Geopolitik geändert werden müsste?
Ich würde sagen, Nummer eins, wir müssen von diesen automatischen Antworten weg. Eben dieses, es gibt so viele Phrasen, die wir in der Sicherheitspolitik in Deutschland immer haben. Es gibt sowas wie, es kann nur eine diplomatische Lösung geben oder was, wie gesagt, dem ich ja gar nicht irgendwie widersprechen will, aber was, das heißt halt irgendwie nichts. Das sagen auch alle anderen auch so. Also wir müssen davon weg, dass wir irgendwie direkt sagen, es gibt nur diese eine Antwort und alles andere irgendwie geht nicht. Also wir müssen uns ein bisschen, ja, von mir aus, wenn man das so nennen will, ein flexibleres Denken da haben oder ein gewisses Umdenken. Ich bin der Meinung, dass wir uns stärker wieder mit unseren Verteidigungsfähigkeiten und eben unserer Abschreckung beschäftigen müssen, gerade auch innerhalb Europas und innerhalb der EU, weil ja eben die NATO durch die weniger starke USA und auch weniger engagierte USA da so ein bisschen an Fähigkeiten auch verlieren wird. Das mag dann eben auch einhergehen mit einem erhöhten Verteidigungsbudget, was natürlich, wo wir uns in Deutschland auch immer sehr, sehr schwer tun mit. Ganz aktuell muss ich tatsächlich sagen, ich finde fast, wir müssen vor allen Dingen unsere Außenpolitik und unsere außenpolitischen Überzeugungen vor allen Dingen besser kommunizieren. Also jetzt in der Ukraine-Krise, es ist gar nicht so, als würde ich mich hinstellen und sagen, wir machen da alles falsch. Wir müssen keine Waffen in die Ukraine liefern, wenn wir das nicht wollen. Aber wir müssen eben, würde ich sagen, klar der Ukraine machen, wo wir sie unterstützen. Es geht um eine Signalwirkung. Wir müssen den anderen Europäern und der NATO sagen, dass Deutschland da ein verlässlicher Partner ist. Und das könnten wir eigentlich mit dem, was wir machen, schon durchaus tun, wenn wir es denn besser kommunizieren und besser erklären würden. Und ja, also das ist dann eigentlich gar nicht mehr so schwer. Da muss gar nicht so viel geändert werden, sondern es geht nur darum, es vernünftig zu erklären. Ja, und generell, wir müssen einfach aktiver in diesen Bereich beobachten. Es funktioniert leider einfach nicht mehr so, dass wir die Außen- und Sicherheitspolitik irgendwie halb ignorieren können. Freundliches Desinteresse, die anderen machen lassen, das wird mittelfristig für uns zum Problem werden, weil wir eben ganz akut dann in eine Situation kommen werden, die uns nicht mehr passt. Und davor würde ich quasi warnen. Und das ist, was wir verändern müssen.
Okay, liebe Frau Franke, das war doch ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch und die spannenden Infos. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut.
Vielen Dank an Sie.
Das war Folge 44 von ErstStimme. Die nächste Folge erscheint am 16. März. Mehr Infos zum Inhalt gibt es bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.